Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und heute nicht an meiner Seite Steffen Pasler. Den muss ich wohl unterm Weihnachtsbaum verloren haben. Aber ich hoffe, nächste Woche ist er wieder mit dabei. Ja, deshalb müssen wir also gemeinsam diese Woche alleine hier durch diesen Podcast. Aber ich glaube, das geht schon. So, wir müssen mal ein bisschen aufräumen, was noch Ende letzten Jahres passiert ist, beziehungsweise Anfang diesen Jahres. Und da habe ich Ihnen im Bereich Aktuelles einmal etwas mitgebracht zu den Jahresabschlüssen. Die hätten ja eigentlich bis zum 31.12.2025 fürs Jahr 2024 veröffentlicht werden müssen. Nun hat aber das Bundesjustizministerium gesagt, dass es keine Sanktionen gibt, wenn diese Jahresabschlüsse bis Mitte März 2026 veröffentlicht werden. Also eigentlich Pflicht, 31.12. wäre es gewesen. Es besteht dann aber eben die praktische Möglichkeit, noch bis Mitte März dann entsprechend die Jahresabschlüsse zu veröffentlichen, ohne dass es dann eben entsprechende Sanktionen gibt. Ein weiterer Punkt ist dann im Bereich der Digitalisierung. Wir sind ja grundsätzlich erstmal alle verpflichtet, dem Finanzamt gegenüber zum Beispiel dann die Bilanzen, wenn es dann um den steuerlichen Teil geht, auf elektronische Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Wenn dann aber auf der anderen Seite das Finanzamt nun wieder Änderungen hat, dann gab es bisher keine Möglichkeit, dass die wiederum elektronisch ihren Steuerberatern zur Verfügung gestellt werden. Das wird sich jetzt ändern. Da gibt es dann eben entsprechend dann auch jetzt die Möglichkeit durch die Finanzverwaltung, dass die korrigierte E-Bilanzen zum Datenabruf dann eben auch elektronisch bereitstellt. Also der elektronische Austausch ist jetzt langsam möglich. Punkt 3 auf meiner Liste ist, da geht es darum, wenn Sie oder Ihr Mandant aus Deutschland wegziehen will, dann steht man ja immer so in der Gefahr der Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz. Und wenn es tatsächlich zu einer Wegzugsbesteuerung kommt, dann muss das gegenüber dem Finanzamt auch erklärt werden. Dafür gibt es offizielle Vordrucke und die sind vom Bundesfinanzministerium am 12.12. dann nochmal überarbeitet und veröffentlicht worden. Wer dann also die aktuellen Vordrucke, die dann jetzt auch schon zu nutzen sind, sucht, die sind dann auf der Seite des Bundeszentralamts für Steuern zu finden, dann also ganz aktuell für jeden Wegzugsbesteuerungsfall. Am 12.12. hat das Bundesfinanzministerium zudem auch nochmal die Muster für die Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen überarbeitet. Also wenn Ihr Steuerberater sich dann eben entsprechend meldet, der muss dann die oder kann diese neuen Muster dann für sich nutzen. Die finden sich dann auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Dann aus meiner Sicht nochmal ein praktischer Hinweis. Es geht um das besondere elektronische Steuerberater-Postfach beziehungsweise auch Anwaltspostfach. Also für diejenigen, die prüfende Dritte sind bei Corona-Hilfen, die sollten hier in ihre besonderen elektronischen Postfächer auch nochmal immer gesondert reingucken. Bisher nutzen viele diese Postfächer gerade für den Austausch mit den Gerichten. Und wenn man Steuerberater ist, dann hat man vor allem mit den Finanzgerichtsverfahren zu tun. Die Bewilligungsstellen stellen aber oft dann Corona-Bescheide in der Zwischenzeit auch in diese besonderen elektronischen Steuerberater-Postfächer der prüfenden Dritten ein. Und wenn ich jetzt nur denke, ach, das ist ja für Finanzgerichtsverfahren nur dieses Postfach und ich habe gerade kein Finanzgerichtsverfahren und ich gucke da nicht rein, dann kann das dazu führen, dass irgendwelche Fristen versäumt werden und eben entsprechend nicht gegen diese Corona-Bescheide vorgegangen wird, was natürlich misslich ist. Also an all diejenigen, die solche besonderen elektronischen Postfächer haben, bitte da immer wieder regelmäßig reingucken, bitte dann auch die entsprechenden Weiterleitungsfunktionen dann aktivieren, dass man die sich nochmal auf sein Postfach schicken lässt, dass da eine Nachricht eingegangen ist, weil es kann eben sein, dass da was eingegangen ist und das unterliegt einer Frist und das sollte nicht versäumt werden. Dann ist auch noch mal einiges passiert im Rahmen der Gesetzgebung. Wir hatten ja schon Ende letzten Jahres darüber berichtet, dass viele, viele Gesetze durch den Bundestag durchgegangen sind und dass die dann beim Bundesrat lagen. Am 19.12. letzten Jahres hat der Bundesrat praktisch alle Gesetze, die sich mit steuerlichen Änderungen beschäftigt haben, dann auch durchgewunken. Vor allem vorzuheben sind natürlich das Steueränderungsgesetz 2025, wo es dann auch um die Umsatzsteuer im Gastrobereich ging. Das ist ja dann zum 01.01.2026 hinsichtlich der Speisen auf 7% gesenkt worden. Aber in diesem Steueränderungsgesetz, da sind ja auch die Entfernungspauschale angepasst worden, also dass ich ab dem ersten Kilometer dann 38 Cent ansetzen kann. Und. Also das Gesetz ist durch. Dann das Aktivrentengesetz, das ist auch durch. Und jetzt einfach nur mal so zum Aufzählen, dass Sie den Gesamtüberblick haben, was denn alles beim Bundesrat dann verabschiedet worden ist. Auch das SGB-VI-Anpassungsgesetz ist verabschiedet worden. Das Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, das Mindeststeuergesetz. Das Gesetz, das sich mit Cuxhaven beschäftigt, ist durch. Die 16. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung und die 7. Verordnung zur Änderung der steuerlichen Verordnung sowie das 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz. Die sind also alle durchgewunken worden. Und dann auch am 23. Dezember beziehungsweise am 29. Dezember im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Damit sind die also entsprechend dann alle scharf geschaltet und gelten jetzt. Wer dann noch mal wissen möchte, was ist denn eigentlich so ganz genau als Highlight geändert worden, der kann auf der Seite der Bundesregierung dann auch noch mal schauen, was denn da so alles geändert worden ist. Dann im Bereich des Aktuellen möchte ich nochmal auf ein paar Revisionsverfahren hinweisen, die ich ganz spannend finde und die vielleicht auch noch ein bisschen größere Auswirkungen haben könnten als nur die hierzu entscheidenden Einzelfälle. Es geht in beiden Bereichen, ja, in Anführungsstrichen um Freiberufler. Einmal um ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwaltsgesellschaft in Form einer Personengesellschaft. Und da ist immer wieder die Frage, die einzelnen Rechtsanwälte, sind die denn Mitunternehmer? Und die Voraussetzung für deine Mitunternehmerstellung ist, dass ich Mitunternehmerinitiative habe, aber eben auch Mitunternehmerrisiko. Beides muss vorliegen, beides muss aber nicht gleich stark ausgeprägt sein. Und das eine kann eben ein bisschen mehr sein und dadurch dann eben auch eine Schwäche bei dem anderen Punkt dann ausgleichen. Das ist häufig so bei Freiberuflern, dass gerade die Mitunternehmerinitiative eher stärker ausgeprägt ist, so war es dann auch in diesem Fall, und das Mitunternehmerrisiko eher ein bisschen weniger. Das liegt dann oft dran, dass ich dann mit nur einem sehr geringen Prozentsatz dann an der Partnerschaftsgesellschaft beteiligt bin, beziehungsweise vielleicht auch nicht an stillen Reserven dann an der Personengesellschaft beteiligt bin und. Also dass das Mitunternehmerrisiko schon eher schwach ausgeprägt ist. Und da ist dann halt immer wieder die Frage, kann denn die Mitunternehmerinitiative, die ich dann habe, kann die dann das mangelnde Mitunternehmerrisiko dann ausgleichen? Das liegt jetzt beim BfH. Das ist Aktenzeichen römisch 8 R16 aus 25. Und in der Vorinstanz war es das Urteil des FG Köln vom 9.10.2024 zum Aktenzeichen 12 K 1189 aus 22. Also da muss man drauf gucken. Das wird dann auch nicht nur Rechtsanwälte betreffen, sondern würde ich dann vermuten, zum Beispiel auch die Heilberufler, die ja dann auch Freiberufler sind und oft dann in Personengesellschaften verbunden sind. Da bin ich mal gespannt, wie der BfH entscheiden wird. Und ein anderer Punkt ist, da ging es um einen Internet-Blog-Ersteller und da hatte man dann als Leser die Möglichkeit, diesem Menschen dann Geld zu zahlen, was dann als Spende deklariert war. Und dann ist im Endeffekt die Frage, ist denn das wirklich eine Schenkung des Lesers, beziehungsweise ist es nicht eine Betriebseinnahme des Internet-Blogs-Erstellers. Und das hat auch Auswirkungen auf alle möglichen anderen Content-Creator, YouTuber, Twitch-Account-Nutzer und. Da wird häufig gespendet, in Anführungsstrichen. Und da stellt sich immer wieder die Frage, ist denn das wirklich eine Spende, ist das eine Schenkung oder ist es nicht am Ende dann eine ganz normale Betriebseinnahme, die zu versteuern ist? Das FG Berlin-Brandenburg hatte in seinem Urteil vom 12. Juni 2025 zum Aktenzeichen 14K 14067 aus 24 entschieden, dass es eine Betriebseinnahme ist. Das würde ich auch so sehen. Der BfH hat jetzt darüber nochmal zu entscheiden und sein Aktenzeichen ist römisch 8 R 18 aus 25. Ja, und das ist eine gute Überleitung, um gleich zu unseren Urteilen der Woche zu kommen. Leider hat der Bundesfinanzhof in den letzten Wochen keine Urteile veröffentlicht, deshalb mal so ein paar Urteile aus dem Finanzgerichts- bzw. Verwaltungsgerichtsbereich und alle aus NRW. Das erste Urteil ist vom FG Münster. Da ging es um einen Musiker, der eine Musikschule betrieben hat. Da gab es auch offizielle Musikschulräume. Aber auch in dem Privathaus dieses Musikers gab es Räume, die für die Verwaltung der Musikschule genutzt worden sind. Aber eben auch Musikunterricht wurde da gegeben. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, habe ich jetzt für meine Kosten rund ums Haus dann einen ungekürzten Betriebsausgabenabzug oder ist das Ganze dann eben nur ein ganz normales Arbeitszimmer und ich habe die Deckelung von 1250 Euro? Das FG Münster hat sich damit beschäftigt. Die haben erstmal gesehen, dass in diesem doch relativ großen Haus mit Nebengelassen und dergleichen dann mehrere Räume genutzt worden sind und dann gesagt, naja, also zumindest ein Raum muss ja dann wohl hier als häusliches Arbeitszimmer anerkannt werden. Und die haben dann nur im Endeffekt diesen Betriebsausgabenabzug mit der Deckelung auf 1250 Euro zugelassen. Die haben also nicht gesehen, dass in diesem Privathaus der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen bzw. beruflichen Betätigung stattgefunden hat, weil es eben ja noch eine offizielle Musikschule gab. Es gibt in der Zwischenzeit schon einen Beschluss des BFH, auch zu diesem Urteil, wo der BFH das ein bisschen kritisch sieht. Der möchte das also noch ein bisschen differenzierter ausarbeiten. Da bin ich also mal gespannt, was da kommt. Und dieses Urteil, das liegt dann auch schon beim BFH und der wird dann über die Revision entscheiden müssen. Erst einmal zu unserem Urteil. Das ist das Urteil vom FG Münster vom 28. August 2024 zum Aktenzeichen 2K1243 aus 20E. Und das Revisionsverfahren wird unter dem Aktenzeichen beim BFH römisch 8R20 aus 25 geführt. Und da können wir mal gespannt sein, ob sich zum häuslichen Arbeitszimmer da vielleicht neue Vorgaben des BFH dann ergeben. Dann zu einem weiteren Urteil aus dem Bereich des FG Münster. Hier gab es ein Arbeitsverhältnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und das Arbeitsverhältnis wurde beendet. Der Arbeitnehmer, der hat dann eine Abfindung bekommen und zusätzlich hatte er noch Urlaubsansprüche aus der Vergangenheit. Und diese Urlaubsansprüche sind vom Arbeitgeber abgegolten worden. Und jetzt stellte sich die Frage, ob diese Abgeltungszahlung für die Urlaubsansprüche aus mehreren vergangenen Jahren denn eigentlich auch außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Einkommensteuergesetz sind und damit dann eben auch begünstigt zu besteuern sind. Wenn man mal in 34 Absatz 2 Nummer 4 reinguckt, dann steht da drin, dass es dann eben eine Abgeltung für eine mehrjährige Tätigkeit die Voraussetzung ist. Und da hätte ich auf den ersten Blick gesagt, naja, wenn Urlaubsansprüche abgegolten werden, dann ist das ja keine Abgeltung für eine mehrjährige Tätigkeit. Ging ja gerade darum, dass ich Urlaubsansprüche hatte, die ich nicht genommen habe und dafür jetzt Geld bekomme. Ging ja nicht um eine Tätigkeit. Das hat das FG Münster tatsächlich anders gesehen. Die haben das dann schon alles zusammengefasst und eben dann Abgeltungszahlungen von Urlaubsansprüchen für mehrere Jahre sind für die dann schon ein Fall des § 34 Absatz 2 Nummer 4 Einkommensteuergesetz. Und deshalb haben die gesagt, ja, eine begünstigte Besteuerung auch dieser Urlaubsabgeltungsansprüche, dass die dann nach § 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz begünstigt sind. Das ist das Urteil des FG Münster vom 13. November 2025 zum Aktenzeichen 12K1853 aus 23E. Die Revision ist zugelassen und ich habe leider noch kein Aktenzeichen dazu. Also da müssen wir mal schauen, ob die Revision dann auch eingelegt worden ist. Als drittes aus NRW, da geht es um einen Beschluss des FG Düsseldorf und um einen Fall, den wir auch schon vor ein paar Monaten hier mal besprochen haben. Es geht um die Grunderwerbsteuer. Und da ist zum 01.07.2021 die sogenannte Nachbehaltensfrist im § 6 Grunderwerbsteuergesetz verändert worden. Die war ursprünglich 5 Jahre und die ist dann zum 01.07.2021 auf 10 Jahre verlängert worden. Und jetzt gibt es Fälle, in denen ich noch während dieser 5-jährigen Nachbehaltensfrist ein Grundstück erworben habe. Ich war damals dann also verpflichtet, noch dieses Grundstück 5 Jahre nachzubehalten. Ich verkaufe es dann aber schon in der neuen Zeit, als dann die 10-jährige Nachbehaltensfrist gilt. Und dann ist die Frage, ja, war ich denn jetzt an die 5 Jahre gebunden, so zu dem Zeitpunkt, als ich gekauft habe, galt eben diese 5 Jahre? Oder bin ich jetzt, wenn ich verkaufe, dann eben an die 10-jährige Nachbehaltensfrist gebunden? Da hatte der BfH schon in einem ADV-Beschluss gesagt, dass er glaubt, dass wenn ich zu dieser 5-jährigen Nachbehaltensfrist gekauft habe, dass dann auch die 5-jährige Nachbehaltensfrist für mich gilt. Und so hat das jetzt auch das FG Düsseldorf gesehen. Das ist für den Steuerpflichtigen eine sehr schöne Entscheidung. Ich bin dann also nicht an die 10-jährige Nachbehaltensfrist gebunden. Es gab also keine Verböserung für mich durch diese Gesetzesänderung. Und das Schöne ist auch, dass die Revision schon anhängig ist, dass also dann der BfH dann hoffentlich auch mal im Hauptsacheverfahren über diese Frage entscheiden kann. Das ist der Gerichtsbeschluss des FG Düsseldorf vom 8. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 11K1987 aus 25 GE. Und die Revision ist anhängig unter dem BfH-Aktenzeichen römisch 2 R44 aus 25. Ja, und das letzte Urteil, jetzt das ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln. Da geht es um die Corona-Neustarthilfen und die Überbrückungshilfen 4. Wie Sie vielleicht in den letzten Podcast-Folgen schon mal mitgekriegt haben, in NRW schauen sich die Verwaltungsgerichte dann auch sehr genau an, was ist denn während der Corona-Zeit eigentlich denn so an Hilfen rausgegangen? Was waren die gesetzlichen, also in Anführungsstrichen gesetzlichen Grundlagen dafür? Wir hatten ja damals nur vor allem die FAQs der Bewilligungsstellen bzw. des Bundes. Ja, und was steht eigentlich dem Ganzen, was steht denn eigentlich dahinter? Was ist denn die wirkliche Gesetzesgrundlage? Und die wirkliche Gesetzesgrundlage ist Europarecht. Da sind die Vorgaben gemacht worden, was am Ende an Subventionen durch den Bund bzw. die Länder während der Corona-Zeit an Unternehmen herausgegeben werden konnten. Und das FG Köln hat sich das Europarecht angeschaut und gesehen, dass ein wichtiger Bestandteil gewesen ist, dass es zu einem Liquiditätsengpass gekommen sein muss und dass ich nur dann entsprechende Corona-Hilfen kriegen konnte. Dann haben sie wieder geschaut, was waren denn die Voraussetzungen in Deutschland, gerade eben für die Neustarthilfe und die Überbrückungshilfe 4. Und da ging es vor allem darum, dass ich einfach nur einen Umsatzrückgang behaupten musste. Von Liquiditätsengpass war keine Rede mehr, obwohl Liquiditätsengpass nach Europarecht verpflichtend gewesen wäre als Voraussetzung für die Herausgabe von Corona-Hilfen. Damit sind also die deutschen Programme falsch umgesetzt worden. Die basierten also nicht auf dem Europarecht und damit, wenn die halt dann schon rechtswidrig sind, sind dann eben auch die entsprechenden Corona-Hilfen, die ich bekommen habe, rechtswidrig. Tja, was hieß das jetzt hier für den klagenden Corona-Hilfe-Empfänger? Der hat vom VG Köln die Ansage bekommen, das Ganze war EU-Beihilferechtswidrig, also deine Neustarthilfe, beziehungsweise in 2 Fälle die Überbrückungshilfe 4, die waren EU-rechtswidrig. Du hast keinen Anspruch auf diese Hilfen. Tja, jetzt kann man nur hoffen, dass dann also das Ganze jetzt hier nicht so ein großer Flächenbrand wird und sich das Ganze dann eben nur auf dieses Verwaltungsgericht bezieht und jetzt auch nicht die Bewilligungsstellen entsprechend die Neustarthilfen und Wirkungshilfen dann flächendeckend zurückfordern, weil die jetzt auch sehen, dass was sie getan haben, EU-Beihilferechtswidrig war. Also da müssen wir mal abwarten, was passiert. Ich nehme mal an, das Ganze wird auch noch in die nächste Instanz gehen und dann schauen wir mal, was die sagt. Das sind die Urteile des Verwaltungsgerichts Köln vom 5. Dezember 2025 zu den Aktenzeichen 16K717 aus 24 und 16K3014 aus 24. Ja, damit sind wir so mit unserem grundlegenden Teil durch. Ich habe nur noch mal einen Hinweis aus dem Bereich der Außenprüfung. Da gibt es ja seit neuestem die Möglichkeit, einen sogenannten Teilabschlussbescheid zu erlangen. Das basiert auf § 180 Absatz 1a AO. Voraussetzung dafür ist vor allem, dass es für abgrenzbare Feststellungen während der BP dann eben die Möglichkeit gibt, dann eben eine Entscheidung zu treffen. Und das kann dann auf Antrag das Finanzamt auch machen. Das hat Vorteile für den Steuerpflichtigen. Also ganz kurz nochmal, ich habe dann meinen Teilabschlussbescheid. Die BP läuft noch während der restlichen Themen. Und dann gibt es irgendwann mal so einen Endbescheid für für die BP. Also Vorteil für den Steuerpflichtigen, wenn ich diesen Teilabschlussbescheid dann beantrage, ist, dass ich für meine abgegrenzten Sachverhalte schnell Rechtssicherheit habe. Also zum Beispiel, wenn ich ein Wirtschaftsgut habe, das und die Frage ist, wie muss ich denn das abschreiben? Das ist ja auch so ein Dauersachverhalt, der in die Zukunft geht. Und wenn so eine BP ewig dauert, dann weiß ich ja nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich, was das Finanzamt für eine Rechtsansicht hat. Es kann sein, dass ich alles falsch deklariere, immer weiter während des Laufs der BP. Wenn ich jetzt aber die Entscheidung bekomme, okay, Abschreibungszeit 10 Jahre, dann kann ich ja dann auch meine zukünftigen Steuererklärungen schon mal darauf anpassen und habe dann im Zweifel auch geringere Nachzahlungszinsen, wenn es dann entsprechende Bescheide gibt. Also Rechtssicherheit ist wichtig, aber Achtung, diese Teilabschlussbescheide, das sind echte Bescheide, die erwachsen auch in Rechtskraft und wenn ich erstmal darauf warte, dass die BP abgeschlossen wird und dann bin ich mit dem Gesamtergebnis unzufrieden und will gegen alles vorgehen, dann geht das bezüglich des Teilabschlussbescheides, wenn der in Rechtskraft erwachsen ist, habe ich keine Rechtsmittel mehr. Also da muss ich dann schon aufpassen, dass wenn mir der dann doch nicht passt, dass ich dann auch entsprechend gleich fristgemäß Rechtsmittel einlege. Wer dazu noch ein bisschen mehr wissen will, in der aktuellen Ausgabe, also aus Januar 2026 der ASTW, wird das ganze Thema noch ein bisschen aufgebohrt und ein bisschen genauer dargestellt. Also interessante Informationen in der ASTW 1 aus 2026 dazu. Ja, und das war's von mir für diese Woche schon. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Steffen Pasner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins neue Jahr und jetzt in die erste Arbeitswoche und freue mich dann auf das Jahr 2026 mit Ihnen. Bis dann.